Herzlich willkommen zum ISP-Podcast mit Clarissa Vogelbacher. Mit Clarissa werde ich gleich über Themen sprechen, die zeitgemäßer nicht sein könnten. Ich werde mit ihr sprechen über Organisationsentwicklung und die Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Clarissa ist selbst seit vielen Jahren im Thema KI und KI-Transformation unterwegs. Sie ist ausgebildete Wirtschaftsinformatikerin, ausgebildete Organisationsentwicklerin, Startup-Coach, KI-Coach. Und mit ihr werde ich über diese beiden Themen sprechen, die erstmal vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, die aber dann in der Frage, wie sich Organisationen heute entwickeln werden, entwickeln müssen, ganz viel Aktualität mit sich bringen, die uns auch am ISB beschäftigen. Und darüber freue ich mich sehr und über dieses Gespräch zu diesen sehr spannenden und sehr oben aufliegenden Themen. Ja, liebe Clarissa, herzlich willkommen zum ISB-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Gelegenheit haben zu sprechen. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen nämlich über die Themen künstliche Intelligenz oder künstliches Lernen, maschinelles Lernen sprechen und was das mit Organisationsentwicklung zu tun hat. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich einfach gerne fragen, woher kommst du denn? Was hat dich in den letzten Tagen beruflich beschäftigt? Aus welcher Welt bist du gerade hier?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Und die letzten Tage waren irgendwie mal wieder viel zu voll. Also ich war in Berlin auf einem Workshop, wo ich ein Unternehmen abgeholt habe, so was ist denn möglich mit künstlicher Intelligenz und wie sieht das technisch aus, also was passiert da auf der Programmierebene, damit die so ein Gespür dafür bekommen, weil ChatGPT ist jetzt in aller Munde und keiner kann es so richtig greifen. Also ich glaube, viele denken jetzt, KI ist ChatGPT, und einfach mal zu gucken, was kann man damit im Unternehmen machen, wie kann man damit den Mitarbeitern helfen, was für Prozesse kann man damit optimieren. So in die Richtung ging das. Ja, und gestern war ich dann auch nochmal in Wiesloch und heute wieder. Und also ich bin gerade viel unterwegs auf Autobahnen und in Zügen und bin froh, jetzt heute mal gelandet zu sein. Ist schön hier.
Ja, sehr gut. Und voll mit dem Thema befasst. Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, du bist ja seit vielen Jahren mit der technologischen Seite von künstlicher Intelligenz befasst und momentan, du hast es gerade selbst gesagt, ist es in aller Munde. Gib uns mal so einen kurzen Einblick in die Projekte, also so auf einer Ebene, was sind denn so die Themen, mit denen ihr angefragt werdet? Was macht eure Arbeit technologisch erstmal, vielleicht gucken wir erstmal von der Seite, mit künstlicher Intelligenz bei euch aus in euren Projekten?
Okay, ich versuche das mal so zu fassen, dass man das gut greifen kann. Also letztendlich versuchen wir, oder was wir in unseren Projekten machen, ist Prozesse automatisieren, wo Entscheidungen anfallen, die nicht trivial sind. Also am Fließband macht man das ja schon lange, dass man irgendwie so Roboter hat, die dann immer die gleiche Bewegung machen oder immer die gleichen Sachen montieren oder sehr einfache Entscheidungen treffen. Aber sobald mehrere Komponenten irgendwie ins Spiel kommen, wird es schwierig und oft sind es so viele Komponenten, dass ein Mensch das eigentlich nicht mehr gut greifen kann. Ein typisches Beispiel, was wir gerade haben, ist Lagerdisposition. Also ich möchte mein Lager optimal befüllen, damit ich jederzeit produzieren kann beispielsweise. Also dass immer alles da ist, was ich brauche. Aber das Lager soll auch nicht überquellen. Das heißt, ich möchte bitte wissen, wann ich welches Teil in welcher Menge nachbestellen muss. Da gibt es schon tolle Unterstützung von großen ERP-Herstellern. Aber da muss man immer Parameter einstellen und die dann wieder neu einstellen und so weiter. Und das ist zum Beispiel was eine KI gut lernen kann. Also die lernt dann Lagerbestände, lernt, was wann gebraucht wird, wie lange die Nachbestellzeiten sind, wie hoch die Logistikkosten sind und versucht das dann zu optimieren. Also Logistikkosten runter, Lagerbestand runter, Verfügbarkeit hoch. Und das ist eben ein nicht ganz triviales mathematisches Problem, was man auch lösen kann als Mensch, wenn man immer alle Parameter mit einbezieht, aber was dann ab einer Stückzahl von 1000, 2000, 5000, 100.000 Artikeln im Lager irgendwann einfach so unübersichtlich ist, dass es mit einer KI besser gelöst ist und den Menschen eben deutlich weniger Stress macht, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Wir haben auch Projekte im dynamischen Pricing, also dass man Preise dynamisch anpasst. Da haben wir dann beispielsweise einen Autovermieter und die bieten eben auch diese, wie heißen sie? Carsharing oder irgendwie Car on Demand oder sowas, wo man eben durch die Stadt laufen kann und sich mal eben ein Auto buchen. Und da waren eben auch verschiedene Problemstellungen, die man versuchte oder dann eben auch geschafft hat, über den optimalen Preis zu lösen. Also es ging nicht darum, dem Kunden so viel wie möglich aus der Tasche zu ziehen, sondern dass der Kunde jederzeit an jedem Ort ein Auto zur Verfügung hat, was preislich passt. So mal ganz grob.
Okay. Jetzt hast du gerade ja schon angesprochen, künstliche Intelligenz / maschinelles Lernen, Machine Learning, das wird ja auch oft verwendet in diesem Zusammenhang. Es ist was ganz oben aufliegt momentan, gerade auch in den Medien, alle sind natürlich damit irgendwie befasst, wir ja auch. Was ist denn das Besondere aus deiner Sicht in dieser momentanen Phase? Also ChatGPT hast du schon angesprochen, was ist jetzt
gerade seit letztem November so die Besonderheit in dieser ganzen Sache?
Also ich habe das Gefühl, das Thema kommt endlich für mich mal an in der Gesellschaft auch. Also ich habe mich, ich habe neulich geschaut auf LinkedIn, ich habe mich vor 17 Jahren mit dem Thema selbstständig gemacht und da war das tatsächlich irgendwie interessant, aber ganz, ganz angstbehaftet und viele Unternehmen konnten es gar nicht greifen. Ich habe dann statt KI erstmal statistische Auswertungen gemacht oder Business Intelligence, also die Unternehmen halt aufgeschlaut mit ihren KPIs, weil das Thema einfach noch so in den Kinderschuhen war. Und da ist in den letzten Jahren viel passiert. Mittlerweile hatte ich Vorlesungen zu dem Thema, also es ist wirklich mehr angekommen. Und jetzt dann ChatGPT, das ist halt was, was jeder irgendwie nutzen kann, wo jeder den Wow-Effekt hat, was plötzlich zugänglich ist für alle. Und wo man so ein bisschen Gespür dafür kriegt. Man darf jetzt halt nur nicht, das ist, glaube ich, gerade die Gefahr, dass viele Leute jetzt künstliche Intelligenz gleichsetzen mit ChatGPT. Und das ist halt nicht der Fall. Und für mich selber ist es tatsächlich auch ein Sprung. Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten an der Uni in Aachen. Und da ging es um Thema KI, Hype und Realität. Was geht nicht. Und da waren wir schon noch sehr der Meinung, dass eine allgemeine KI noch sehr, sehr, sehr weit weg ist. Und momentan gibt es wirklich viele Technologien, die ganz schön weit sind. Und wenn man die kombiniert, also Robotik und das, was ChatGPT jetzt beispielsweise kann und sowas, dann kommen wir schon immer näher dran an Systeme, die wirklich viel können und eben nicht nur für ein Einsatzgebiet, sondern so ein bisschen, die man so ein bisschen größer aufstellen kann.
Also würdest du schon sagen, da ist jetzt im letzten Jahr nochmal was deutlich Bedeutsames passiert? Oder würdest du das so jetzt rein technologisch nicht so einschätzen?
Also rein technologisch würde ich sagen, ist gar nicht so viel passiert. Es wurde halt auf viel mehr Rechenpower gestellt. Mhm. Die Systeme, die dahinter laufen, die laufen schon lange, aber mit der Rechenpower, also wie lange dieses System trainiert wurde, mit wie viel Rechenleistung, das hat so viel gekostet, das kann sich kein Mensch und kein Unternehmen normalerweise leisten. Da wurde einfach reingepowert ohne Ende, also Intelligenz reingesteckt von guten Ingenieuren und dann aber eben auch einfach Rechenleistung dahinter. Ja. Von daher ist es einfach nur mal breiter aufgestellt auf größere Füße. Aber von der Technologie her würde ich jetzt sagen, ist es nichts bahnbrechend Neues, es ist halt größer und dadurch auch schlauer, weil es viel mehr gelernt hat.
Ja. Jetzt sind wir ja vorhin mit der Frage gestartet, was hat das jetzt alles mit Organisationsentwicklung zu tun? Und da wird es ja dann auch spannend, deswegen bist du ja auch Teilnehmerin hier am ISB, also nicht nur deswegen, aber vielleicht auch deswegen, so in Richtung, welche Erfahrungen sammelt ihr jetzt damit in der Organisationswelt, in euren Projekten? Die Technologie ist das eine und dann gibt es da ein System, genannt Unternehmen, Organisationen mit Menschen. Und dann mit der Frage, wie taucht es dann in den Projekten auf, wie findet es in den Alltag? Und da würden mich einfach deine Erfahrungen interessieren. Was ist da das, was euch begegnet?
Also das war tatsächlich mit der Grund, warum ich hier beim ISB aufgetaucht bin. Es ist so, dass viele Projekte scheitern nicht daran, dass die Technologie, die technologische Umsetzung nicht möglich ist oder dass die KI nicht funktioniert, sondern eben an der menschlichen Komponente, dass man, ich muss vielleicht ein bisschen anders ansetzen, wenn KI ins Unternehmen kommt, dann ist das nicht so, dass eine Abteilung irgendwie eine Software einführt und alle anderen betrifft es nicht und die fünf müssen das abnicken und dann ist gut, sondern häufig ist es eben sehr abteilungsübergreifend. Also dann, jetzt gerade wenn wir das Lager-Logistik-Thema nehmen, das muss dann irgendwie der Logistikchef gut finden und die Leute drunter, der Disponent, der bisher das Lager besteuert hat, muss das in Ordnung finden. Was heißt denn, muss das nicht in Ordnung finden, aber der ist betroffen. Wir brauchen die IT, wir brauchen irgendwie Supply Chain, also wann kommt welche Produkte rein und raus, der Produktionsleiter. Also es sind viele Köpfe, die bisher ja einen guten Job gemacht haben und die dann sagen, okay, jetzt plötzlich soll da was geändert werden. Selbst der Lieferant wird damit in irgendeiner Form konfrontiert. Vielleicht nicht direkt, aber auf jeden Fall kriegt er plötzlich Entscheidungen oder Aufträge, die von der KI kreiert wurden. Und im Unternehmen hat das eben besorgt, das oft für Wirbel, beziehungsweise wird das Projekt plötzlich gestoppt. Und also das hatten wir jetzt halt schon öfter, dass es dann, also meistens steigen wir so ein, dass wir am Anfang einen POC machen, das ist ein Proof of Concept. Da gucken wir, ob das funktioniert. Also schaffen wir es mit den Daten, die ihr im Unternehmen habt, mit den Prozessen, die ihr habt, mit den Leuten, die dabei sitzen, mit dem Wissen, was ihr uns geben könnt. Eine KI lernt nicht ganz von alleine, die braucht auch gerne menschliches Wissen dazu, den Prozess zu automatisieren und zu verbessern. Und dann schaffen wir das, machen dann Haken dran, ja, und dann geht es nicht weiter. Und dann fragst du dich halt, okay, technisch haben wir es jetzt bewiesen, was ist denn los bei euch? Und das ist eben der Punkt, den ich persönlich auch mega spannend finde. Also was passiert da auf der menschlichen Ebene, wie funktioniert so ein Veränderungsprozess.
Ja. Und da sind wir dann mittendrin im Thema Organisationsentwicklung, genau, Change Management, Transformation. Jetzt hast du ja an verschiedenen Stellen schon über maschinelles Lernen gesprochen und dann liegt natürlich die Frage nahe, wie passiert menschliches Lernen oder was muss auf der menschlichen Seite passieren, dass maschinelles Lernen gut funktionieren kann. Wie geht ihr das in den Projekten an? Was macht denn maschinelles Lernen? Also fangen wir erstmal von der Seite an.
Ja, maschinelles Lernen, also es gibt verschiedene Arten, wie das funktioniert. Also ich kann ein überwachtes Lernen aufsetzen oder ein unüberwachtes Lernen. Ich kann ein System aufsetzen, was selbst lernt und sich selbst dann wieder belohnt für das, was es da lernt. Und also es gibt verschiedene Kategorien. Mhm. Im Grunde ist das relativ nah, also man versucht ein bisschen das menschliche Lernen nachzubilden. Also wenn wir jetzt ein neuronales Netz nehmen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist letztendlich unser Gehirn, das besteht ja auch aus lauter Neuronen und dazwischen sind Wege, manche sind breiter, das sind dann die Autobahnen, die schnell funktionieren und manche sind schmaler. Und das hat sich ja auch im Laufe unserer Entwicklung entwickelt. Ich muss da vielleicht ein Beispiel, also letztendlich geht es im neuronalen Netz auch darum, also wenn wir jetzt eins nehmen, was überwacht gelernt wird, dann wird dem neuronalen Netz gesagt, hier sind die Daten und bitte sag uns nachher ein Ergebnis und das kann überwacht sein, dann sage ich ihm schon, was für Ergebnisse ich erwarte. Das heißt, ich gebe ihm beispielsweise Bilder mit. Am Anfang sage ich ihm, unterscheide Hund und Katze und mache einen Tag an die Bilder, das ist ein Hund, das ist eine Katze und der lernt die einzelnen Strukturen in dem Bild und soll nachher entscheiden. Und dann kriegt er irgendwann Daten ohne diesen Tag und wird dann nachher belohnt, wenn er es richtig gemacht hat. Ne? Also ganz ungefähr. Und ich muss da immer, also und genau, und dann wird halt, wir haben die Neuronen, die haben alle einzelne Aufgaben, irgendwelche mathematischen Funktionen und je nachdem, welcher, was gut funktioniert, werden die Autobahnen zwischen diesen Neuronen dicker oder dünner. Also manche Sachen sind dann eben gar nicht, also zahlen nicht ein auf das richtige Ergebnis und manche zahlen halt ein. Und ich muss da immer, seit ich das gesehen habe, also ich wusste dieses neuronale Netz aus dem Studium schon und von der Arbeit her dann und dann habe ich irgendwann meinen kleinen Sohn in der Wiege beobachtet und das war so schön, weil man konnte diesem neuronalen Netz beim Wachsen zugucken oder beim Lernen. Der lag da und an der Seite war ein Glöckchen, also es war nicht über ihm oder so, das war an der Seite und der zappelte so unkoordiniert mit seinen 3-4 Monaten da irgendwie, wusste noch nicht so richtig, wie er was bewegen muss und plötzlich hat er mit dieser Hand das Glöckchen erwischt. Bing! Und kurz drauf hat er so innegehalten, ne? Hat er gewartet und gehört und dann fing er wieder an mit seinem komischen Gezappel und bing, war wieder dieses Glöckchen. Und dann hat er nach und nach, also innerhalb, ich kann es nicht mehr zeitlich sagen, 10 Minuten, Viertelstunde oder sowas, hat er versucht, die Bewegung koordiniert hinzukriegen, wann es bing macht. Und irgendwann konnte er den Arm ausstrecken, bing, bing, bing. Und das ist eben dann diese Autobahn, die da oben entsteht. Sagt er, also er wusste wahrscheinlich, also in dem Moment noch nicht, welcher Muskel was macht und irgendwie wollte aber diesen Ton wieder haben und dann hat man das gemerkt und das ist ähnlich dann eben wie beim neuronalen Netzwerk, was man künstlich erstellt, dass man dem ein Ergebnis vorsetzt und sagt, ich möchte jetzt das Bing oder ich möchte, dass du Katze und Hund unterscheidest oder eine Ja-Nein-Entscheidung triffst und dann ja, bilden sich da eben auch die Sachen. Man versteht es von außen oft nicht, ist viel zu kompliziert, aber ja, Ergebnis stimmt halt irgendwann, wenn das Ding gut gelernt hat.
Und was muss jetzt nach der Erfahrung, die ihr gesammelt habt, dann die Organisationen lernen oder die Menschen lernen, damit es gut funktionieren kann?
Ich finde das immer so schwierig mit dem Muss. Also ich bin tatsächlich deswegen hier, auch bei WSB, um da noch viel, viel mehr einzusteigen. Also das Wichtigste, was ich bisher sage, was man machen muss, ist die Menschen frühzeitig abholen. Sagen, dass da was kommt und die Meinungen dazu einholen. Also nicht nur, hier kommt was, ihr sollt das alle mitmachen, also begeistert euch bitte dafür, sondern die Menschen auch schlauer machen, die Menschen, denen die Ängste nehmen, denen wirklich mal aufzuzeigen, was kann denn KI und was kann es nicht. Weil so viel kann KI heute in Unternehmen noch nicht. Also wenn jetzt jemand das Lager besser beplant, dann heißt das nicht, dass der Disponent nichts mehr zu tun hat. Der hat vielleicht weniger Anrufe, dass das Lager irgendwie, dass irgendwelche Teile fehlen und hat weniger Stress, aber im Grunde kann er dann anderen Aufgaben mehr nachgehen. Dann ja, also Menschen frühzeitig abholen, aufschlauen, teilhaben lassen, auch die Meinungen einholen. Was auch ganz wichtig ist, so eine KI funktioniert ja so, wie wir sie heute in Unternehmen trainieren, nicht ohne menschlichen Input. Also ich brauche auch das Wissen aus den Abteilungen. Ich kann nicht einfach, also oft stellt man sich ja das so vor, dass es irgendwie magisch ist. Also ich habe hier eine KI und dann gebe ich der Daten und hinten kommt dann irgendwas Tolles raus. Ist in den seltensten Fällen der Fall. Also es gibt dieses unüberwachte Lernen, da soll die Maschine tatsächlich Strukturen und sowas lernen. Aber meistens geht es darum, dass ich das geballte Know-how brauche, um um diese Daten auch auswerten zu können. Also die Maschine spuckt dann was aus und dann gehen wir als Data Scientists wieder her und sagen, wir haben ja das und das ausgefunden. Und sagen, oh, das ist völlig normal, um die Uhrzeit spinnt die Maschine immer oder sowas. Also dann müssen wir halt das Wissen von der Abteilung wieder einbauen. Und genau, da um die menschliche Komponente drum, also dass man das erstmal nicht unterschätzt, wie wichtig der Mensch in diesem ganzen Ding noch ist. Ich habe ein schönes Beispiel, in dem man es vielleicht ein bisschen sehen kann, wenn ich jetzt der Maschine nur Daten geben würde. Also beispielsweise Abverkauf im Supermarkt und Wetterdaten. Dann würde das System vielleicht lernen, wenn Freitagabend viel Bier gekauft wird, wird Samstag das Wetter schön. Wir wissen alle, dass der Mensch wahrscheinlich die Wettervorhersagen gesehen hat, morgen wird das Wetter schön, da will ich grillen, dann hole ich doch noch 2 Kästen Bier oder ein oder Wasser. Okay. Und das ist was, ein Wissen, das weiß die Maschine nicht. Die sieht dann eine Korrelation und macht daraus vielleicht eine Kausalität. Mhm. Oder immer wenn die Benzinpreise steigen, tanken die Leute mehr. Also zu Ferienbeginn steigen halt die Benzinpreise und die Leute tanken trotzdem. Ne? Also daraus können falsche Schlüsse gezogen werden, um jetzt 2 ganz triviale Beispiele zu nennen. Genau, da kann man die Menschen mit reinnehmen. Und dann einfach sich auch angucken, was heißt es denn konkret an Veränderungen oder auch den Leuten vielleicht Perspektiven aufmachen. Was könnte das dann heißen, wenn ihr an der Stelle weniger zu tun habt? Dann verliert ihr nicht euren Job, sondern könnt dafür XY machen. Mhm. Oder oft geht es ja auch darum, Sachen zu skalieren. Gerade diese Lagergeschichten, wenn man einfach sagt, man möchte ausrollen, man möchte in verschiedenen Regionen der Welt Lager haben und hat aber nicht überall einen total tollen Disponenten. Das ist auch nicht so, dass die Maschine zwangsläufig besser ist als der Disponent. Mhm. Nur man kann es halt automatisieren und der kann in Urlaub gehen, ohne dass was Schlimmes passiert.
Ja. Jetzt hast du das ja gerade schon angesprochen, was ja auch gerade in den Medien ziemlich bespielt wird. Was sind denn aus deiner Sicht die größten wertstiftenden Elemente des Einsatzes von dieser Art von Technologie? Also wovon können wir alle profitieren? Wovon kann auch ein Unternehmen profitieren? Und was sind auf der anderen Seite die größten Hemmschwellen?
Mhm. Also ich glaube, der größte Einsatz ist einfach, dass Sachen, die eine Maschine besser kann und die dem Menschen teilweise auch schwerfallen oder so eine leidige Arbeit ist, die halt immer wieder kommt, aber dass die dem Menschen abgenommen werden könnten.
Das sagen ja viele, das Routinierte, die routinierten Teile der Arbeit, die können gut ersetzt werden.
Genau, und zwar jetzt nicht mehr nur die ganz stupiden, so wie Fließbandarbeit, sondern auch, wo kleine Entscheidungen getroffen werden müssen oder solche Dinge, dass man da sich weniger langweilt. Ich glaube, ein Punkt, der dagegen steht, ist nach wie vor die Angst, was da kommen könnte. Also Angst vor Jobverlust, ganz klassisch. Und ich bin auch mittlerweile sicher, dass Jobs wegfallen werden. Nur ich habe auch gelernt, dass wo ein Problem gelöst wird, entstehen 100 neue. Also ich glaube nicht, dass es in der Summe dann weniger Jobs geben wird. Ist aber bestimmt ein Thema, ja.
Welche Herausforderungen gibt es da für die Organisationen und wie begegnet ihr denen? Also auch nochmal so ein bisschen mit Blick auf das Curriculum, auf die Veränderungsbegleitung, die ja da auch Thema ist. Macht ihr da erste Erfolge oder in der Einführung, in der anderen andersartigen Einführung von Projekten?
Das ist ja so, ich laufe ja noch relativ oft rum und habe diese Techie-Kappe auf. Ne? Also ich muss jetzt irgendwie gerade so einen Hutwechsel, glaube ich, vornehmen, weil ich, oder zumindest beide Hüte aufhaben, weil ich momentan noch nicht mit ich komme damit in Berührung, mit Organisationsentwicklung, weil das einfach Teil der Projekte ist, aber ich bin immer noch eher der Techie-Part, also der die Technologie einführt. Eigentlich muss ich mich jetzt wiederholen, also das, was wir versuchen dann wirklich einen Schwerpunkt drauf zu setzen, sagen, holt die Leute vorher ab. Sind alle wichtigen Leute mit im Boot, sind auch die drunter sind, die das betreffen, informiert. Und da eben reinzugehen und zu gucken, dass man die Menschen mit abholt, wobei das ganz ehrlich ein Nebenprojekt ist, was wahrscheinlich vom Umfang her gerade bei größeren Unternehmen mindestens so groß ist wie die KI-Einführung selbst. Also
das glaube ich sofort, dass der Teil mindestens genauso groß ist.
Ja. Und ich glaube, da würde es wahrscheinlich tatsächlich helfen, wenn man sich da noch mehr zusammentut. Also wenn dann, also es bringt ja nichts, das habe ich in meinem ersten Curriculum hier als Fragestellung gehabt, was wir denn jetzt machen. Das Kind ist im Brunnen gefallen, im Unternehmen stellen sich alle Leute quer, also oder die Hälfte der Leute. Das ist ein bisschen zu spät dann. Ne? Also man kann jetzt ja nicht kommen und ein KI-Showcase machen, alles funktioniert mega, dann stellen sich ein paar quer und dann komme ich und sage, oh, jetzt machen wir mal Change Management, damit ihr anders denkt. Das funktioniert nicht. Also, und das ist aber tatsächlich für mich auch so eine Fragestellung noch, wie setzt man das richtig auf? Wie geht man das von Anfang an richtig an? ja, um das nicht am Menschen vorbeizuentwickeln, ja, oder das zu versuchen, weil es funktioniert ja nicht.
Also genau, da, und da sind wir ja mittendrin im Systemischen, eben integriert zu denken, Systemlösungen zu entwickeln, und dem, wir haben ja auch vor ein paar Jahren einen Ansatz gemacht zum Thema integrative Beratung, was eben heißt, mhm, Fachexperten, Fachberatung, Expertenberatung, Technologieberatung und, ja, dieser Teil von systemischer Beratungsarbeit zusammenzudenken und nicht eben erst fangen wir mal da an und dann kommen die anderen Sachen danach, so wie du es gerade beschrieben, ja, hast. Also das von Beginn an zu integrieren und integriert zu denken, so muss eigentlich der, so kann
wie,
eigentlich
was der Weg ist daraus sein geworden? Also, oder was?
Ja, da haben wir vieles gedacht, und wir haben dann am Ende auch festgestellt, dass es natürlich immer noch die Ansätze gibt, wie auch beauftragt wird, das, was du gesagt hast. Also von welcher Seite wird dann beauftragt? Beauftragt man jetzt die Kulturentwickler? Mhm. Beauftragt man die Change-Begleiter? Beauftragt man die Technologiepartner? Und wer ist im Lead und was kommt danach? Oder gelingt es einem, und das ist, glaube ich, in manchen Beispielen schon gelungen, zu sagen, ja klar, sind wir euer Technologiepartner, aber wir haben hier unsere OE und Change-Begleiter gleich mit an Bord. In der ersten Stunde sind wir mit denen als Konglomerat, als Konsortium mit hier in der Angebotserstellung und bringen das gleich mit rein und lassen nicht erstmal einen Weg sich vollziehen und danach ziehen wir dann mit dem Rest hinterher. Ja. Das funktioniert meistens nicht gut mit all den Schattenseiten, die dann da drin stecken.
Also, weil du es gerade gefragt hast, was wir jetzt schon, also was wir schon integriert haben in unser Vorgehen, ist, dass wir am Anfang bei der Auftragsklärung und Kickoff, dass wir da beispielsweise sagen, wir kommen nicht ohne eine enge Kommunikation klar. Es ist nicht so, dass ihr euer Problem bei uns reinkippt und eure Daten und dann lösen wir, sondern unsere Data Scientists arbeiten mit den Daten und die brauchen dann einen engen Austausch mit euren Fachexperten. Mhm. Und dass es ohne nicht geht. Also das ist schon mal was, wo man, glaube ich, also das funktioniert schon recht gut. Ich habe einen Kollegen, der macht zwar nicht KI, der baut Gebäude, aber die auch gerne ein bisschen intelligent. Der sagt, bei ihm ist es mittlerweile so, wenn er ein neues Projekt hat, dann holt er sofort, sagt er, ist genauso groß budgetiert und alles, dass die Teams zusammenwachsen. Die schickt er erstmal in die Berge, die sollen mal 2 Tage wandern gehen. Und dann, also, dass diese Komponente stimmt. Weil wir müssen ja dann plötzlich mit den Leuten im Unternehmen ein ganz enges Verhältnis aufbauen und uns jeden Tag fast kurz schließen, was hat das System bisher gelernt, welche Schlüsse ziehen wir draus und so weiter, also in dieser Anfangsphase. Später läuft es dann mehr oder weniger von alleine, nie ganz alleine, aber dass man da auf der menschlichen Ebene auf jeden Fall schon was macht. Also das haben wir integriert, nur das Drumherum, was dann noch alles sich verändern wird, das ist, ist halt größer.
Ja. Und da, ich glaube, da spielen auch viel dann einfach die Geschäftsmodelle eine Rolle. Wie wird dann genau das bepreist und wer soll alles noch mit an Bord sein? Du hast jetzt Kommunikation gesagt, wir haben ja viel über Beteiligungskonzepte gearbeitet, was du ja auch angesprochen hast, also wen an welcher Stelle, mit welcher Rolle, mit welcher Verantwortung bindet man früh in so einen Prozess ein. Ja. Ich glaube, da kann man ganz viel, eigentlich diese beiden Welten zusammenführen, Technologie und die Systemik, die Organisationslogik, die beteiligten Menschen an sowas
also, was zu wir beteiligen. Festgestellt haben, wir hatten ein wirklich, also das kann man schon nicht als Projekt bezeichnen, sondern sehr eine lange Zusammenarbeit mit einem großen Mittelständler. Und da war der Kopf einfach so klar, dass er das einführen will. Und natürlich hast du manchmal so Downs, wo irgendwas nicht richtig funktioniert oder wo irgendjemand unzufrieden ist oder wo die KI mal am Anfang nicht so gute Ergebnisse ausspuckt, wie man das vielleicht gedacht hätte oder irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles war. Und der hat einfach gesagt, wir wollen dahin und hat die also auch charismatisch irgendwie seine Leute mitgezogen. Also, und da bin ich mir jetzt noch nicht klar, wie man das auf der Organisationsentwicklungsebene wirklich tut, wie man das schafft, dass es dann so läuft. Ja. Genau, gerade wenn es eben ein Unternehmen ist, was nicht einen charismatischen Kopf hat, sondern ein Konzern, der irgendwo x Verantwortungsbereiche und das ist schwieriger.
Und ist das aus deiner Sicht genauso ein Veränderungsanlass, ein Transformationsanlass, wie es die in den früheren Jahren auch schon gegeben hat? Das ganze Thema Digitalisierung, das ganze Thema Machine Learning? Oder ist da noch was Besonderes?
Also für mich hat es auf jeden Fall was Besonderes, weil wir Systeme bauen, die dann, wenn sie fertig sind, schon weitestgehend alleine laufen können und einen Mensch, also menschliche Entscheidungen umbauen können. Mhm. Bei der Digitalisierung, wie sie früher gedacht war, da hat man mehr oder weniger bestehende Prozesse sich angeguckt und hat die in die EDV-Welt überführt. Ja. War auch schon eine Hürde. Und also ich nehme mich selber da auch nicht aus, nur wenn Veränderungen anstehen. Wir haben jetzt neulich versucht, mal wieder zum zweiten Mal ein CRM-System einzuführen. Wie gern mache ich die Excel-Liste auf und tippe da mal schnell runter, was in meinem Telefongespräch war, ne? Anstatt dass ich sage, nee, komm, jetzt CRM. Muss man sich umgewöhnen. Ist nicht schlimm, ist am Ende komfortabler, aber diese Umgewöhnung. Genau. Ich denke, mit der KI ändern sich halt die Prozesse und nicht, dass ich Prozesse, die bestehen, einfach in die digitale Welt überführe. Ja. Das ist eine große Änderung.
Ja. Und dann, wenn sich die Prozesse verändern, ändern sich natürlich auch Routinen, Gewohnheiten für die Menschen, für Kulturgewohnheiten, wie man Dinge gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das, was da wirkt. Manchmal auch im Verborgenen. Kultur erlebt man oft, ohne dass man es beschreiben kann. Und das ist das, was da dann wahrscheinlich bei euch in den Projekten spürbar wird.
Ja, also ich glaube, dass wo wir momentan immer wieder konfrontiert sind, sind einfach die Ängste, auch wenn es keiner ausspricht. Ja. Also ich möchte auch nicht irgendwie, dass meine Arbeit womöglich, auch wenn es gar nicht passiert, aber dass die Leute dann eben Angst haben, dass sie verglichen werden mit der KI zum Beispiel, dass ihre Entscheidungen in Frage gestellt werden, die sie getroffen haben. Und das ist ja nicht der Fall. Also,
ja. Und da gibt es ja jetzt insgesamt im Organisationsentwicklungsfeld viele Möglichkeiten und Formate, wie man dem auch begegnen kann im Rahmen von solchen Projekten oder von solchen Vorhaben. Ich würde gerne noch zwei letzte Fragen stellen. Einmal, welche Kompetenzen braucht es denn in Zukunft für Professionals? Also sowohl die technologischen Professionals als auch die anderen. Ja, da kommen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen an den Themen vorbei, die wir schon angesprochen haben. Aber was ist so das jetzt gerade auch mit deinem Curriculum hier? Was sind da die Learnings? Welche Kompetenzen wird man mehr und mehr brauchen?
Ich muss immer aufpassen, dass ich mir nicht die eierlegende Wollmilchsau wünsche. weil es ist ja jetzt schon so, wenn man sich die Aufgaben von so einem Data Scientist anguckt, der muss auf der einen Seite tief, tief, tief drin sein in diesen Zahlen, Algorithmen entwickeln. Da habe ich immer so dieses, aus dem Studium noch, diese Leute, die gerne bei runtergelassenem Rollo programmieren und nicht viel von der Außenwelt wissen wollen. Aber der kommt ja nicht weiter, wenn er nicht mit dem Gegenüber sprechen kann, der ihm das Input, den Input gibt. Also die menschliche Komponente, also soziale Kompetenz muss irgendwie auch da sein. Also es braucht nicht jeder dieses tiefe Verständnis für die Daten. Man sollte aber im Groben, glaube ich, verstehen, was so eine KI tut, damit man damit umgehen kann im Alltag, damit man so auch ein bisschen einschätzen kann, was da passiert. Und gleichzeitig braucht man eben das, dass man noch viel mehr auf der menschlichen Ebene dann das nicht zu kurz kommen lässt. Ja, also ich glaube, man braucht, ich weiß nicht, ob das eine Kompetenz ist, ich tue mich vielleicht mit dem Begriff ein bisschen schwer, aber man sollte aus meiner Sicht die Organisation als solche halt nicht außer Acht lassen, also nicht herkommen und sagen, jo, technisch geht das, wir machen das und das wird alles viel besser und euer Leben wird schöner, sondern sich eben auch angucken, was macht das denn mit dem Menschen? Also diese psychologische Sicht vielleicht eher auch mit einbeziehen. Ja.
Die Abschlussfrage, die ich dir gerne stellen möchte, was ist denn dein Blick an den Horizont? Was kommt da noch? Was dürfen wir an der Stelle erwarten? Und vielleicht auch wirklich in dieser Integration von Technologie und OE und Kultur.
Also ich mache zwar jeden Tag Vorhersagen, aber ich habe immer noch keine Glaskugel. Also es wird extrem spannend aus meiner Sicht. Also alleine, was da eben jetzt passiert ist mit ChatGPT, dann wenn man sich umguckt, was es an Entwicklungen gibt. Ich weiß nicht, kennt ihr den, es gibt so einen Roboter, ich glaube, der heißt Atlas oder sowas von Boston, was auch immer, ja genau, der wirklich schon versteht und Schlüsse ziehen kann aus einer Situation. Und also ich glaube, es wird sich viel entwickeln, es wird sich schnell entwickeln. Es wird aber nicht so sein, dass eine Lösung wie ChatGPT uns überrollt, weil sie einfach zu groß und zu teuer in der Entwicklung ist, als dass man damit jedes Unternehmen jetzt gerade ausstatten könnte. Also geht einfach rein finanziell schon mal nicht. Zukunftsperspektive, ich sehe schon, dass uns KI an immer mehr Ecken begegnen wird. Ich weiß nicht, so selbstfahrende Autos und so Sachen, das ist schon mit Tesla und die das alles schon eingebaut haben in ihre Autos relativ nah. Ich glaube, dass mehr einfachere Arbeiten wegfallen werden, dass der Mensch da Unterstützung bekommt. In welche Richtung das geht, ob wir vielleicht später, also in ein paar Jahren guten Gewissens eine 4-Tage-Woche einführen können, weil den 5. Tag die KI erledigt. Mal schauen.
Ja. Dann würde ich sagen, machen wir in 3 Jahren nochmal ein Follow-up von unserem nächsten Podcast oder von diesem Podcast in 3 Jahren. Und da wird sicherlich vieles passiert sein. Vielen Dank, Clarissa,
danke
für deine
auch.
Zeit.
Danke für die Einladung.
Ein inspirierender Einblick in deine KI-Erfahrungen. Vielen Dank.
Dankeschön. Gerne.